Herzlich willkommen zu unserem Sportmonat bei Zwischen Visitum, Vision, Medizin im Gespräch. Einen ganzen Monat dreht sich alles um Bewegung, Leistung, Verletzung, Heilung und vor allem darum, wie Medizin und Sport zusammengehören. Wir haben spannende Gäste eingeladen, von Sportmedizinerinnen über Therapeutinnen bis hin zu echten Profis, die uns mitnehmen hinter die Kulissen des Sports. Und das Beste, jede Woche, immer sonntags, gibt es eine neue Folge für euch. Perfekt also, um den Wochenendcafé mit Medizin, Muskelkater und manchmal auch ein bisschen Mythos zu würzen. Den Auftakt macht Dr. Fritzi Meier, Sportärztin, Ernährungsprofi und selbst sportlich mittendrin. Mit ihr sprechen wir über Sportmedizin im echten Leben, Training, Ernährung und was es heißt, Alltag, Medizin und Athletik unter einem Hut zu bringen. Und weil wir diesen Sportmonat nicht nur für euch, sondern mit euch gestalten wollen, schreibt uns euer Feedback, drückt den Like-Button, abonniert unseren Kanal und erzählt uns gerne, welche Themen ihr euch noch wünscht. Also, Schuhe schnüren, Kopfhörer rein und mit uns durch den Sportmonat starten. Fachlich top, menschlich nah und mit einer Portion Humor, die man weder im Fitnessstudio noch auf dem Laufband findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Es geht um Bewegung, Belastung und Balance, aber nicht nur im sportlichen Sinn. Wir sprechen über echte Herausforderungen im Alltag, medizinische Prävention und darüber, wie man Körper und Kopf auch dann gesund hält, wenn es mal nicht nach Plan läuft. Denn unser heutiger Gast lebt genau das, worüber wir sprechen. Dr. Fritzi Meier ist Ärztin mit Weiterbildung in Sportmedizin und leidenschaftliche Rennradfahrerin. Auf der Straße genauso aktiv wie im ärztlichen Alltag. Sie verbindet die medizinische Perspektive mit der Sicht der Athletin und macht damit genau das sichtbar, was oft zu kurz kommt. Dass Gesundheit, Training und Erholung immer zusammengehören. Und nicht nur das. Fritzi nimmt regelmäßig ihre Community auf Instagram mit Einblicken aus Klinik, Alltag, Trainingsstrecke und Ernährung. Mit ehrlichen Gedanken und einem offenen Ohr für Fragen, die viele betreffen, aber kaum jemand stellt. Außerdem war sie zuletzt im Women Talk Cycling Podcast zu Gast, mit starken Worten zur Leistungsdiagnostik, Regeneration und mentaler Gesundheit im Sport. Kurzum, eine Gesprächspartnerin, die weiß, wovon sie spricht. In dieser Folge sprechen wir über, was Sportmedizin im echten Leben bedeutet, wie Verletzungsprophylaxe heute funktioniert, was Regeneration mit Verantwortung zu tun hat und warum man als Ärztin auch mal auf dem Rad denken sollte. Bereit für eine neue Folge zwischen Visite und Vision? Dann lasst uns mal losradeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Ja, wir starten jetzt in den Sportmonat rein. Ich kann schon mal vorweg sagen, es wird ein längerer Sportmonat werden als nur 4 Wochen lang. Aber kommen wir erstmal zu dem heutigen Thema. Hallo Fritzi, schön, dass du da bist und buenos dias.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und den Startschuss für den Sportmonat mit dir machen darf.
Ja, ich bin ja total froh, weil du bist ja gestern erst zurückgekommen aus deinem Urlaub, aus deinem sehr sportlichen Urlaub, wie wir gesehen haben. Das hat mich total gefreut, dass du dann gesagt hast, okay, ich bin da wieder zurück und dann nehmen wir auf.
Ja, sehr gerne. Ich war jetzt 6 Wochen tatsächlich auf Mallorca und da, die 6 Wochen waren geprägt von sehr viel Sport. Ich habe es ja genossen, so viel Zeit zu haben. Und genau, bin gestern zurückgekommen. München hat mich ja Gott sei Dank mit gutem Wetter empfangen, sodass es nicht ganz so eine krasse Umstellung ist. Und dann dachte ich, können wir direkt hier anknüpfen und weiter über Sport sprechen.
Top. Fritzi, ich bin froh und die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen ja auch in den Shownotes dein Profil und dass wir dich vor allem so als, ich nenne es ja mittlerweile schon Extremsport bei dir und Sportmedizinerin heute zu Gast haben. Wie sieht denn jetzt so dein typischer Alltag aus, wenn du mal nicht Urlaub hast? Also aus in der Klinik, Fortbildung, Bewegung, wie bringst du das alles unter einen Hut?
Na, ist tatsächlich nicht so einfach. Das wird wahrscheinlich jeder kennen, der Vollzeit arbeitet und gleichzeitig auch noch was für seine Gesundheit tun möchte und sportlich aktiv sein möchte. Wenn ich jetzt nicht gerade frei habe, zum Beispiel bin ich im April einen Marathon gelaufen und davor die Zeit davor die Vorbereitung, braucht schon relativ viel Planung dann, wenn man das neben dem normalen Job mit Diensten und so weiter alles unterbekommen will. Bei mir persönlich kommt es dann, wie gesagt, immer darauf an, habe ich jetzt einen 24-Stunden-Dienst oder nicht. Da werden wir auch noch dazu kommen, dass 24 Stunden Arbeiten keine Regeneration sind. Aber sonst versuche ich tatsächlich mein Training immer um die Arbeit herum zu planen, weil das für mich selber am besten funktioniert. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist, dass ich den Heimweg aus der Arbeit als Training nutze, dass ich da laufe oder direkt morgens mit dem Rad in die Arbeit fahre, um dann danach noch eine Runde zu drehen. Weil so geht's wahrscheinlich auch vielen, wenn ich dann mal zu Hause bin und platt bin vom Arbeitstag, dann fällt's manchmal auch mir sehr schwer, mich nochmal aufzuraffen. Deswegen finde ich es immer am einfachsten, das direkt anzuschließen und dann kommt man mit einem guten Gefühl nach Hause, hat die Arbeit erledigt, hat den Sport erledigt, kann dann noch was Gutes essen und die Erholung einleiten.
Du hast natürlich auch das Riesenglück für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen. Du lebst in München, du bist überwiegend in den Kliniken in München tätig gewesen, was es natürlich schon sehr einfach macht mit dem Fahrradfahren und Arbeit an der Isar entlang und so.
Das ist richtig. Es gibt sicherlich schlechtere Ausgangslagen.
Das sehe ich auch so. Fritzi, was ist dir denn in der Arbeit mit Sportlerinnen und Sportlern besonders wichtig?
Also ich glaube, für mich das Wichtigste ist, dass man den Sportler so im Ganzen betrachtet, weil also Sportmedizin ist ja eine Zusatzweiterbildung, die können sowohl Internisten als auch Orthopäden, Unfallchirurgen und auch viele andere Fachbereiche machen, aber Internisten und Orthopäden sind die, die es meistens machen. Und klar, dann jeder spezialisiert sich irgendwie in eine Richtung, aber ich finde für die Betreuung von Sportlern, nicht nur Leistungssportler, auch oder gerade auch Freizeitsportler, die das dann vielleicht auch ambitionierter angehen, ist es einfach wichtig, den ganzen Menschen zu sehen und eben nicht nur den einen Teil, wo es jetzt vielleicht gerade zwickt. Am besten beugt man ja vor, dass es gar nicht erst anfängt zu zwicken. Das spiegelt sich auch in meiner bisherigen Weiterbildung wieder, dass ich sowohl in der Orthopädie und Unfallchirurgie war, als auch in der internistischen Sportmedizin, weil ich eben finde, das Gesamtkonzept ist eben, und ich habe dann für mich persönlich, finde ich einfach auch, dass Ernährung immer mit dazu gehört. Deswegen habe ich dann da selber mich jetzt auch noch viel vorgebildet, mache gerade auch noch die Zusatzweiterbildung zum Ernährungsmediziner. Genau, und ich finde, das ganze Zusammenspiel, das macht dann eben die Betreuung aus.
Das Schöne ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die fast alle Folgen gehört haben oder die sehr viele Folgen von uns schon gehört haben, werden jetzt wahrscheinlich sagen, endlich hat er es geschafft. Er hat jemanden, der interdisziplinär in einer Person tätig ist. Begegnen dir häufig Leistungsfragen oder auch Unsicherheiten, zum Beispiel zu Körperbild, Überlastung, Vergleichsdruck?
Ja, das ist, also muss man natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen den Leistungssportlern, wo es eben auch einfach um den Vergleich geht. Oder? Da ist es ja einfach häufig so, geht es darum, bin ich besser als der andere oder nicht? Und den Freizeitsportlern, gerade bei den Freizeitsportlern ist es, glaube ich, oft problematischer, weil, also es kommt natürlich danach auf die Disziplinen an, aber Freizeitsportler, die wir jetzt gerade in der Sportmedizin viel betreut haben an der TU, sind eben aus dem Ausdauersport häufig, wo es ja jetzt selten um irgendwelche Weltranglistenpunkte oder sonst was geht, sondern mehr um, bin ich besser als letztes Jahr? Aber auch das kann Ausmaße annehmen, die halt dann vielleicht irgendwann nicht mehr gesund sind. Und da sieht man schon immer wieder die Probleme, also gerade eben sehr ambitionierte Sportler, die noch den Vollzeitjob haben, die dann sich noch vergleichen und die eigentlich trainieren wollen wie ein Profi, aber halt nicht die Voraussetzungen haben, die ein Profi hat in seinem Leben, der halt in Anführungsstrichen nur den Sport macht. Das ist genug Arbeit, aber das kann man halt nicht neben dem Vollzeitjob. Und deswegen kommt es da aus meiner Sicht auch häufiger noch zu Überlastungen, weil da einfach häufig dann die Regeneration fehlt, wo halt der Profisportler sagen kann, nach der Trainingseinheit morgens lege ich mich halt hin und esse gut und schlafe vielleicht auch nochmal 2 Stunden und dann bin ich fit für die Abendstrainingseinheit. Und der Freizeitsportler denkt sich, ja, das mache ich auch, weil ich will ja besser werden, aber der arbeitet halt dazwischen 8 bis 10, 12 Stunden. Da funktioniert das halt nicht so.
Nee, nicht so ganz. Jetzt ist es ja auch so, dass du Patientinnen und Patienten hast, die mehr von sich erwarten, als es der Körper zulässt. Wie gehst du denn damit um?
Tatsächlich finde ich immer, dass ein ehrliches Gespräch am meisten hilft. Und ich auch das Gefühl habe, dass die Patienten und Patientinnen damit am besten zurechtkommen. Also es passiert schon häufig auch, dass dann mal kommt, so, ja, eigentlich, wenn ich so wirklich jetzt mal drüber nachdenke, dann stimmt, das ist vielleicht alles ein bisschen viel. Und das ist ja auch was, was ich bei mir selber auch am besten merke. Und das hilft, glaube ich, auch, dass ich den Menschen sagen kann, so, hey, ich bin in der gleichen Position. Und ja, dann, es gibt tatsächlich, also ich kenne auch Kollegen und Kolleginnen, die dann sagen, okay, mir ist jetzt aber mal eine Zeit lang der Sport wichtiger, dann reduziere ich meinen Job und mache jetzt nur 60%, damit ich das Training unterkriege. Wenn man das kann und möchte, ganz toll, definitiv. Aber kann und möchte natürlich auch nicht jeder. Aber dann muss man halt wirklich schauen, wie man das anpassen kann, dass der Sport wirklich dazu beiträgt, dass man gesünder und fitter ist und sich besser fühlt. Weil Sport ist ganz toll und ich liebe Sport und lege es auch jedem ans Herz. Aber kann natürlich auch in Stressfaktor sich umwandeln sozusagen, wenn es dann einfach zu viel und zu viel Druck und einfach nicht auf die Lebenssituation angepasst ist.
Ich glaube, da ist die Balance ganz, ganz wichtig, da zwischen dem Mal-Leben und dem Sport und das dann auch miteinander zu kombinieren. Man muss ja auch bei dir dazu sagen, auch du hast das ja selbst erlebt. Ich greife mal da ein bisschen vor. Fritzi hatte vor, in der ersten Woche ihres Urlaubs in Mallorca zu umrennen, hat dann glaube ich, am dritten Tag, oder Fritzi?
Am Abend des zweiten Tages.
Oder am Abend des zweiten Tages, aufgrund von Blasen an den Füßen, dann wirklich gesagt, sie macht da nicht weiter, sie bricht ab. Hat sie auch auf Instagram ganz klar und deutlich beschrieben, fand ich wirklich großartig. Das war gerade so die ersten Momente, wo wir in Kontakt waren bezüglich den Aufnahmen. Und da habe ich mir gedacht, perfekt, wir haben den idealen Gast, weil das selbst so zu machen und zu sagen, hey, nee, es geht nicht. Also der Körper macht da jetzt einfach so nicht mit, wie ich das will, auch wenn das wahrscheinlich der Riesenschlag war. Aber fand ich wirklich bemerkenswert.
Ja, danke schön. Ist mir nicht leicht gefallen, muss ich auch zugeben. Nee, das war, also ich hatte eben geplant, dass ich einmal um Mallorca laufe. 500 Kilometer hätten es werden sollen in 10 Tagen. Und ich wusste, dass das eine Herausforderung ist und das ist jetzt nicht so, dass ich sowas schon immer mache. Aber ich körperlich war ich fit genug und bin davon ausgegangen, dass ich es schaffen würde. Ich werde es jetzt nicht erfahren, aber ich wusste auch vorher, es werden Dinge kommen, die ich nicht vorhersehen kann. Und tatsächlich war dann mein Problem, dass die erste Etappe, das waren knapp 60 Kilometer, und da ging relativ viel wirklich durch den Sand und jetzt nicht so festen Sand, auf dem man laufen kann, sondern wirklich durch den Sand, wo man eingesunken ist. Und ich hatte die Schuhe ausgiebig getestet, die hatte ich zusammen getestet, ich hatte die Kombination, alles war durch. Aber den Sand, den habe ich einfach nicht mit einbezogen, weil mir das auch nicht so klar war bei der Routenplanung, dass das wirklich direkt am Strand, also ich wollte natürlich so weit wie möglich außenrum laufen, aber oft sind ja Strandpromenaden und sonst was da, aber das war dann eben nicht der Fall. Bin ich teilweise barfuß gegangen und so weiter. Jedenfalls hat es mir da leider so die Füße aufgerieben, dass ich dann den zweiten Tag noch probiert habe, aber das waren dann 40 Kilometer mit sehr, sehr vielen Schmerzen und sehr wenig Spaß, muss ich auch ehrlich zugeben. Und da kam dann irgendwann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss hier niemandem was beweisen, ich mache das nur für mich und ich fühle mich körperlich gut, also auf die Füße. Sonst habe ich mich echt erstaunlich fit gefühlt, habe ich nicht erwartet nach dem ersten Tag. Aber ich hatte wirklich dann nicht mehr so viel Spaß am zweiten Tag, weil wirklich jeder Schritt einfach so weh tat. Und ich dachte vorher immer, ja, Blasen. Also ich hatte schon meine Blase, ich kriege Gott sei Dank relativ selten Blasen, aber wenn ich mal eine Blase hatte, da habe ich die aufgestochen und zugeklebt. Und dann ging es auch wieder, konnte ich alles machen und dachte mir, ja, deswegen wollen wir jetzt nicht aufhören. Aber die waren dann offen und dann waren es doch eher so Wunden. Und naja, dann habe ich mit meinen Liebsten konferiert und die dann auch aus medizinischer Sicht gesagt, du machst es jetzt hier sportlich und das ist toll und so, aber denk mal dran, dass da auch noch eine Gesundheit gibt und so. Und ja, das war dann einfach klar, wenn ich jetzt noch 8 Tage weiterlaufe, dann wird es nicht besser sowieso und kann sich halt auch infizieren und kann dann auch wirklich ungesund werden. Und dann musste der Verstand siegen und ich habe aufgehört. Und jetzt im Nachhinein denke ich fast, ich habe wahrscheinlich mehr draus mitgenommen, dadurch, dass ich es abgebrochen habe, als ich vielleicht gehabt hätte, wenn ich weiter durchgezogen hätte.
Man hat dir das auch tatsächlich angemerkt, dass dir das nicht leicht gefallen ist, aber man hat dir auch die nächsten Tage dann angemerkt, hey, es war vernünftig und es war gut so, dass ich es gemacht habe. Ich kann euch nur empfehlen, geht mal auf ihre Seite, das ist völlig verrückt. Ich fahre ja auch viel Fahrrad, aber das auf Mallorca Fahrradfahren im August geht für mich normalerweise so zwischen 4 Uhr morgens und 8 Uhr vielleicht. Bei Fritzi ist das dann mittags ein Berg hoch. Fritzi, jetzt gehen wir mal in ein Thema rein. Ernährung im Leistungssport und Alltag. Wie wichtig ist Ernährung in deinem sportmedizinischen Alltag und was sind typische Mythen, die dir da begegnen?
Also Ernährung ist für jeden super wichtig, wird aber, glaube ich, relativ häufig vernachlässigt. Man schaut immer, dass das Training passt und dass man da noch eine Einheit reinkriegt und dann noch irgendwie den Long Run und weiß nicht was alles, was ja auch alles gut und wichtig ist. Aber es funktioniert einfach alles besser, wenn man sich richtig ernährt und man kommt einfach schneller ans Ziel, besser ans Ziel und auch gesünder ans Ziel. Typische Mythen, gibt's wahrscheinlich heute viel ist ja noch dieses Kohlenhydrate machen dick ist ja jetzt, also immer ist ja irgendwas, früher war es das Fett, glaube ich, was ganz schlimm war. Jetzt gerade sind es Kohlenhydrate, die ganz schlimm sind. Und gerade Kohlenhydrate sind halt im Sport einfach super wichtig. Sieht man auch auf meiner Instagram-Seite, dass ich da Wert drauf lege, gerade beim Sport eben. Da muss man eben auch immer differenzieren. Man sieht da viel, wie ich Cola trinke und irgendwelche Schoko-Croissants esse, was ich auch völlig in Ordnung und richtig finde während des Sports. Ist natürlich jetzt nicht die Alltagsernährung. Deswegen finde ich immer, man muss unterscheiden zwischen der Sporternährung und der Alltagsernährung. Die Alltagsernährung sollte natürlich ausgewogen sein. Viele Vitamine, Ballaststoffe, Gemüse und so weiter. Aber wenn es dann eben zum Sport geht und das ist sowohl die Vorbereitung währenddessen als auch die Nachbereitung, das vergessen auch viele, dass wenn sie irgendwie sagen, okay, nach der Arbeit heute Abend will ich laufen gehen, dass es dann nicht nur darum geht, habe ich meine Laufschuhe dabei und mein T-Shirt und meine Hose, sondern auch, was habe ich zu Mittag gegessen, brauche ich davor vielleicht nochmal einen kleinen Snack, bevor ich loslaufe oder wie auch immer. Und das muss man eben alles mit irgendwie einbeziehen. Und da sind, wie gesagt, bei Sport die Kohlenhydrate einfach extrem wichtig, weil die sind der Energieträger oder Energiegeber, den wir währenddessen am meisten brauchen. Und das ist natürlich unterschiedlich je nach Intensität und Länge der Einheit, aber da sollte man sich auf jeden Fall mal mit befassen. Ein weiterer Mythos, den ich noch anbringen kann, ist, Proteine ist nur was für Kraftsportler. Auch das ist nicht richtig. Ich persönlich bin jetzt mehr im Ausdauersport unterwegs. Das war jetzt aber auch nicht immer so. Ganz ursprünglich komme ich aus dem Spielsport, habe viel Tennis gespielt. Und mir ist letztens einfach drüber nachgedacht, da schon aufgefallen, dass meine Mama da scheinbar schon was richtig gemacht hat, weil ich hatte immer, wenn ich beim Tennis war, musste ich danach noch eine Stunde mit der S-Bahn nach Hause fahren, weil ich natürlich am anderen Ende der Stadt Tennis gespielt habe. Und da hatte ich immer eine Box dabei, da war immer eine Banane, ein Apfel und Müsli-Riegel drin. Und das habe ich auf der Heimfahrt immer gegessen und das war eigentlich genau das Richtige. Ein paar Proteine, die kamen dann zu Hause beim Abendessen noch dazu, die bräuchte man noch zur Regeneration, aber direkt danach Kohlenhydrate zuführen, das ist halt schon super richtig. Und zurück zu den Proteinen, auch Ausdauersportler haben einfach einen erhöhten Proteinbedarf, was häufig vergessen wird. Aber auch unsere Muskulatur muss ja arbeiten, natürlich anders als jetzt die von Kraftsportlern. Und es geht jetzt nicht darum, dass die Muskeln immer größer werden, aber sie brauchen halt für ihre Leistung und vor allem für die Regeneration und Reparaturvorgänge braucht man die Proteine.
Ja, definitiv. Das hat man jetzt auch in sehr, sehr vielen Studien schon festgestellt. Das haben wir in der Vorbereitung auch ein bisschen recherchiert. Was unterscheidet denn die Ernährung von Profis und Alltagsaktivitäten und wie begleitest du die beiden Gruppen? Das ist ja schon sehr, sehr, ja, eigentlich ein großer Abstand, aber am Ende doch sehr nah zusammen.
Ja, Profis haben natürlich häufig den Vorteil, dass sie auch Ernährungsberater haben im Team, die dann ganz genau speziell für sie sagen, okay, du brauchst jetzt das und jetzt isst du bitte den Joghurt und nachher isst du die Banane und weiß ich nicht. Das ist natürlich auch wieder was in Anführungsstrichen einfacher ist für den Profi als jetzt für den Menschen, der das alles nicht hat. Und ich würde jetzt mal sagen, 99% der Menschen haben das nicht, sondern müssen sich da wahrscheinlich selber wieder auseinandersetzen oder eben sich beraten lassen. Auch da muss man sagen, nicht jeder Sportmediziner setzt sich jetzt mit Ernährung viel auseinander. Es gibt auch extra Sporternährungsberater, die sich darauf halt konzentrieren. Das heißt, wenn man da irgendwie Fragestellungen hat oder das Gefühl hat, irgendwie da komme ich nicht so ganz hin, dann macht das aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, sich da mal beraten zu lassen. Man kann sich natürlich auch selber alles aneignen, aber das dauert recht lange, weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wenn man Interesse hat, ist es natürlich noch besser, wenn man selber wirklich weiß, was man braucht. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, für beide gleich, dass sie die Basis, wie ich eben schon sagte, in der Alltagsernährung brauchen, wo man einfach alle Mikro- und Makronährstoffe zuführt, einfach für die Gesundheit auch. Und dann eben die Sporternährung, die man für die Trainingseinheiten oder für die Wettkämpfe braucht.
Das hast du uns auf jeden Fall sehr schön erklärt, sodass ich glaube auch jeder das nachvollziehen kann. Und ja, es ist definitiv so, wenn man sich mit diesem Thema Ernährung, Sport beschäftigt. Ich glaube alleine für jemanden, der Sport gern mag, also ich sage jetzt mal so das mittelmäßige Sportmaß, ist es sehr schwierig, sich da reinzuarbeiten. Für die, die natürlich so extrem Wettkämpfe machen oder auch da sehr, sehr diszipliniert in der Sache sind, die tun sich da wahrscheinlich leichter. Aber ich glaube, da so dieses Selbstaneignen ist gar nicht so schlecht und dann vielleicht noch in der Kombination mit Tipps und Tricks, die nicht immer unbedingt aus Instagram und Facebook kommen, muss man auch dazu sagen, was da teilweise runtergespielt wird, da fragt man sich dann schon. Fritzi, geh mal weiter. Gibt's einen Tipp, den du Menschen mitgibst, die wenig Zeit für gesunde Ernährung haben. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, das sind die meisten.
Das ist richtig, da kann ich mich auch mit einschließen. Und ich, also was für mich wirklich am besten funktioniert, ist dieses Meal Preppen. Das klingt immer so, als müsste man jetzt irgendwie den halben Sonntag in der Küche stehen. Das mache ich auch nicht und da habe ich auch keine Zeit und keine Lust dazu. Aber man kann schon mit kleinen Dingen, glaube ich, viel verändern. Also ich jetzt so am Anfang meiner Klinikzeit, weiß ich noch, bin ich häufig durch den ganzen Kliniktag gegangen mit einer Butterbreze und einem Apfel, weil man einfach auch tagsüber gar nicht dazu kommt zu essen. Und dann, wenn man nichts dabei hat, dann ist halt die Butterbreze und der Apfel. Ich glaube, mir war auch damals schon bewusst, dass es nicht gesund ist. Aber da wusste ich halt auch noch nicht so richtig, wie ich das ändern kann. Und jetzt bin ich schon dazu übergegangen, dass ich eigentlich immer irgendwie meine mein Porridge oder meine Overnight Oats dabei habe. Und das ist halt wirklich der Aufwand, der sind irgendwie 5 Minuten am Abend, dass ich da irgendwie Haferflocken und Wasser und Milch in der Schüssel kippe und eine Banane drauf schneide und fertig. Und das habe ich schon auch gemerkt, nicht nur für den Sport, sondern auch die Leistungsfähigkeit im Job ist sehr viel besser, wenn man sowas hat. Und ich persönlich habe auch immer noch Notfallriegel sozusagen dabei. Je nachdem, also ich habe meistens einen Riegel, der eher so kohlenhydrathaltig ist oder so ein Proteinriegel. Kann man auch schon mal diskutieren, ob das gesund ist, aber jetzt ein Proteinriegel hat zum Beispiel meistens weniger Zucker. Das heißt, wenn es jetzt nicht darum geht, dass ich jetzt den Energiekick brauche, dann ist es auch mal sowas, dass man einfach zwischendrin kurz irgendwie was zu sich nehmen kann oder wie gesagt, einen Apfel, eine Banane, sonst was. Aber dieses Vorbereiten ist, glaube ich, das, was es mir zumindest am meisten vereinfacht, mit wenig Zeit dann trotzdem was zu haben, weil, wie gesagt, also gerade in der Klinik, wenn ich nichts dabei habe, dann esse ich entweder nichts, weil ich ja leider auch gar keine Zeit habe. Während jetzt die Haferflocken, die kann ich dann auch mal, wenn ich einen Arztbrief schreibe, nebenher zumindest noch löffeln. Da habe ich zumindest was gegessen, was sich auch beim Training am Abend dann total macht, wenn ich die gegessen habe.
Das ist ein sehr guter Tipp. Wir geben diesen Tipp jetzt auch mal weiter gleich an den Klaus Pflugball aus der Kinderarztfolge, der gesagt hat, ja, es ist tatsächlich so, dass man in der Medizin einfach dann keine Zeit hat und dann haut man sich irgendwas schnell rein, weil es einfach nicht da ist und am Ende erzähle ich über den Patienten, dass sie sich richtig ernähren soll. Von daher ist der Tipp von dir da schon mal sehr, sehr wertvoll und ich werde den sofort rüberschmeißen. Wie erkennst du Unterversorgung? Spielt da zum Beispiel auch Blutdiagnostik eine Rolle in deiner Praxis?
Ja, tatsächlich, also Unterversorgung ist tatsächlich gar nicht häufig nicht so einfach zu erkennen, weil es jetzt selten ist, dass die Sportler, Sportler und Sportlerinnen oder Patienten, Patientinnen kommen und sagen, hallo, ich esse zu wenig, sondern und es ja auch nicht sich da widerspiegelt irgendwie, dass sie sagen, ja, irgendwie habe ich aber Hunger. Also das ist ja nicht das, sondern es sind eher so Sachen, ja, irgendwie bringe ich nicht mehr die Leistung und irgendwie kann ich mich nicht mehr steigern und irgendwie bin ich aber müde. Und oder hab Verletzungen, bin infektanfälliger. Und das sind natürlich Sachen, da muss man immer aufhorchen als Sportmediziner. Das ist dann auch nicht immer die Ernährung, aber relativ häufig ist es halt, weil wir, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das häufig irgendwie vernachlässigt wird und dann gar nicht so auffällt. Und das ist gerade im Leistungssportbereich, glaube ich, noch ein bisschen häufiger der Fall, weil man da auch manchmal das Mengenzeitproblem dann hat, also dass man so viel Training und Regeneration und da muss ich noch zur Physio und da muss ich dieses und jenes machen, dass manchmal schwierig ist, die Mengen, die man verbrennt beim Training, was natürlich bei Leistungssportlern nochmal viel mehr ist als jetzt bei uns Freizeitsportlern, die da auch wieder reinzukriegen. Dass einem, also vielen Sportlern und Sportlerinnen ist auch gar nicht klar, wie viel sie eigentlich verbrennen bei ihren Einheiten. Das heißt, ihnen ist auch nicht klar, wie viel sie zuführen müssen und das kann teilweise schon ganz schön viel sein und wenn man dann mal versucht, irgendwie so 5.000, 6.000 Kalorien zu essen, das ist nicht so einfach, gerade wenn man halt irgendwie an dem Tag auch 6-7 Stunden trainiert. Also ich allein habe das jetzt auch schon wieder gemerkt beim Fahrradfahren, wenn ich 6 Stunden oder länger sogar noch auf dem Rad sitze. Klar verpflege ich mich währenddessen, aber dann bleibt vom Tag auch gar nicht mehr so viel, weil dann habe ich ja schon irgendwie Frühstück und Mittagessen verpasst, in Anführungsstrichen, weil ich da auf dem Rad saß und dann zwar meine Cola getrunken habe und so weiter, aber dann natürlich auch nicht alles zugeführt habe, was ich brauche und vor allem auch nicht die Vitamine und Ballaststoffe, was man sonst alles noch braucht. Und dann ist man irgendwie nachmittags da, dann duscht man und dann ist so, ja, okay, jetzt ist es 5, ja, eigentlich essen wir in 2 Stunden zu Abend so und dann fehlt da irgendwie was. Und so geht's, glaube ich, relativ vielen. Und da kommt eben auch nochmal das ins Spiel, wenn man teils überarbeitet. Wenn man da dann auch noch keine Zeit hat und vergisst zu essen, dann wird es schwierig, das alles wieder reinzuholen.
Das ist tatsächlich so, bei einer Umfrage von Klinikärzten und Praxisärzten ist rausgekommen, dass 95% der Ärzte vergessen, am Tag zu essen.
Ja.
Also das tatsächlich gar nicht so auffällt, dass sie, also sie merken es, aber der Körper gewöhnt sich dann mit der Zeit einfach daran, nicht zu essen. Und die sagen, haben aber auch alle wohl in dieser Umfrage gesagt, dass sie es dann schon körperlich auch merken.
Ja,
und dann aber auf abends falsch ausgleichen. Das ist tatsächlich, sollten wir vielleicht mal im Studium der Medizin überlegen, ob man da Ernährung im Alltag macht.
Ja, aber das ist ja eben, man kommt dann ausgehungert abends nach Hause und dann greift man halt jetzt nicht unbedingt zum Gemüse, sondern dann muss es auch schnell gehen und dann hat man wieder das Problem.
Ich kann nur dazu sagen, ich habe ein paar Mal bei so 16 Stunden Wirbelsäulen-OPs assistiert, steril am Tisch. Wir hatten tatsächlich einmal kurz eine Pause gemacht. Das war es auch, aber da war überhaupt nicht dran zu denken zu essen. Also irgendwie schnell so. So, Fritzi, gehen wir in den nächsten Bereich rein. Was bedeutet Sportmedizin für dich? Und ich fange jetzt mal nur mal an in dem Akut- oder Präventivbereich.
Für mich, also wie gesagt, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, dass es eben dieses Ganzheitliche ist, dass ich, wenn ein Sportler zu mir kommt, eben, wenn ich jetzt Orthopäde bin, nicht nur das Knie sehe, das gerade wehtut, wenn wir jetzt im akuten Bereich sind, oder nicht nur, ich bringe gerade die Leistung nicht mehr, sondern dass ich den Sportler eben als Ganzes sehe. Und da gehört eben sowohl das der ganze Bewegungsapparat als orthopädischer Teil dazu, aber eben auch die Ernährung, die Regeneration, der Schlaf, internistische Probleme. Also es gibt ja auch jetzt gerade in der internistischen Sportmedizin haben wir auch viele, die irgendwie Herz stolpern und solche Sachen haben. Und da finde ich es aber eben wahnsinnig wichtig, dass man alle, natürlich nicht immer alles gleichzeitig anschaut, aber dass es man sich nicht nur auf eine Sache so fokussiert, weil der Sportler einfach im Ganzen gesehen werden muss. Und genau, das ist sowohl im akuten als auch im präventiven Bereich, würde ich sagen. Im präventiven Bereich ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen einfacher. Wenn der Sportler jetzt mit den Knieschmerzen zu mir kommt, natürlich muss ich dann erstmal gucken, was ist da direkt am Knie. Aber auch da gibt's ja dann immer viele Möglichkeiten. Im präventiven Bereich kann man dann natürlich noch mehr machen, gerade durch Aufklärung und Weiterbildung und Erklärungen, was eben wichtig ist, dass zu einem Trainingsplan, wenn ich jetzt 40 Stunden die Woche arbeite und mich noch auf meine ersten Langdistanz-Triathlon vorbereite, dass ich schon während der Vorbereitung auch darauf achte, nicht nur, dass ich mein Krafttraining mache, was wichtig ist für mein Bewegungsapparat, auch wenn ich das nicht gerne mache als Ausdauersportler, aber eben auch, dass ich auf die Ernährung achte, dass ich auf den Schlaf achte, auf die Regeneration. Genau, das finde ich ist das Wichtigste.
Das Schöne ist, ich hatte ja absichtlich eigentlich das strategische und ganzheitliche Bild weggelassen und wollte dich dann erst fragen, du hast es geschafft, sag ich mal, in einem Schwung alle vier Bereiche abzudecken. Vielen Dank, Fritzi, dafür. Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen. Da hattest du jetzt gerade auch die internistische Abteilung angesprochen. Mit welchen Fachbereichen arbeitest du denn regelmäßig zusammen? Zum Beispiel Kardiologie, Gynäkologie, Trainingswissenschaften, Sportpsychologen etc.?
Also in so einer sportmedizinischen Abteilung, wie jetzt an der TU in München, an der ich ja lange war, da war der Fokus jetzt hauptsächlich internistisch, hauptsächlich kardiologisch, aber gerade bei den Sportlerinnen haben wir natürlich auch häufig dann Kontakt zu den Gynäkologinnen und Gynäkologen gehabt, wo wir die Sportler weiter, Sportlerinnen weiter überweisen konnten. Ernährung spielt natürlich auch eine große Rolle. Da braucht man auch immer wieder dann einfach die Experten, genauso wie Physiotherapeuten, Orthopäden habe ich ja sowieso schon gesagt. Also eigentlich dadurch, dass ich ja, wie gesagt, den Sportler immer und die Sportlerin als Ganzes sehe, braucht man auch fast alle Fachabteilungen mit dazu, weil man aus jeder Richtung, Neurologen braucht man auch häufig, gerade so nach Gehirnerschütterungen bei Kontaktsportarten oder auch nach Stürzen oder so. Also eigentlich gibt's sehr viele Abteilungen, die man da gut mit einbeziehen kann. Also so ein gutes Netzwerk ist immer schon sehr sinnvoll. Und es ist natürlich auch hilfreich, dass es schon in den meisten Bereichen, würde ich sagen, mittlerweile auch Menschen gibt, die sich auf den Sport fokussieren, weil es natürlich schon was anderes ist, ob ich jetzt zu meiner Gynäkologin einfach zu meinem normalen Vorsorge-Check-up gehe, wo halt jeder hingeht, oder ob es eine Gynäkologin ist, die sagt, konzentriere mich wirklich auf Sportlerinnen und genauso auch bei Neurologen und so weiter. Das ist halt schon nochmal ein besonderes Klientel sozusagen, wo man
schon auch so ein bisschen ja in verschiedene Richtungen gucken muss und sich da ein bisschen spezialisierter aufstellen muss, egal aus welcher Fachabteilung man jetzt kommt.
Ja, ich finde das auch total wichtig, dass sich auch dann die Ärzte so ein bisschen mehr auch in den Fachrichtungen, also wer würde jetzt Gynäkologie normalerweise mit Sportmedizin in Verbindung bringen? Und das merkt man schon sehr, sehr stark in den letzten Jahren, dass das auch immer mehr kommt und dass das auch immer mehr passiert und dass da auch viel mehr draufgehen. Also ich finde es wirklich sehr, sehr gut, auch in der Kardiologie. Man hat das ja vor allem ja mitbekommen im internistischen, kardiologischen Bereich, gerade nach Corona, gerade bei den ganzen Sportlern, die dann so Long-Covid-Symptome hatten, auch Fußballer wie der Davis oder sowas, die dann wirklich mal 2 Monate aus dem Verkehr gezogen worden sind und internistisch, sportmedizinisch da versorgt worden sind. Schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich. Jetzt können ja viele Sportverletzungen durch eine bessere Aufklärung oder Trainingssteuerung verhindert werden. Sollte die Sportmedizin hier aktiver werden? Wie siehst du das?
Das kommt auch immer wieder drauf an. Also jetzt bei den Profisportlern und Sportlerinnen hat man natürlich immer noch die Trainer, mit denen man sprechen kann, also wo man das so ein bisschen gemeinsam steuern kann. Ich meine, letztendlich haben wir als Sportmediziner und Sportmedizinerinnen meistens ja nicht den Einfluss auf das Training von den Sportlern und Sportlerinnen, sondern können aber natürlich mit den Trainern versprechen. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Bei den Freizeitsportlern ist, glaube ich, so ein bisschen dann der Appell an den Sportler, worauf er achten muss oder, ja, wie ich gerade schon angesprochen habe, die Ausdauersportler vernachlässigen gerne das Krafttraining, obwohl es sehr wichtig ist. Und genau, ich glaube, es ist relativ schwierig, als Sportmedizin da aktiv zu werden. Also klar, man kann immer Kampagnen starten und so weiter, aber ich glaube, der erste Schritt ist schon mal, dass man Menschen, die gerne Sport treiben oder die anfangen möchten, Sport zu machen, dass erstmal da ankommt, dass es sinnvoll ist, zum Sportmediziner zu gehen. Also es ist, die meisten sagen ja einfach, ja, okay, dann gehe ich jetzt, fange ich jetzt an zu laufen oder aber nicht. Ich finde aber persönlich, dass es für jeden sinnvoll ist, dass er sich zumindest einmal durchchecken lässt. Gerade es gibt viele Menschen, die früher super viel Sport gemacht haben, Marathonlaufen sind, was weiß ich, und dann 30 Jahre keinen Sport gemacht haben, weil Karriere, Familie, sonst was dazwischen gekommen ist. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie sagen, boah, ja, also eigentlich müsste, also habe ich mich ja damals schon besser gefühlt und für die Gesundheit und so, weiß ich ja, sollte man was tun. Und gerade dann ist es auch super wichtig, sich nochmal durchchecken zu lassen, weil dann ist man vielleicht nicht mehr 20, sondern ein bisschen älter und da kann halt auch schon mal zwischendrin was passiert sein, ein hoher Blutdruck, den man halt selber nicht merkt oder auch am Bewegungsapparat irgendwelche Fehlstellungen oder was sich da eingeschlichen hat. Da ist es einfach super hilfreich, einmal zu sagen, okay, ich lasse mich einmal durchchecken. Dann gehen wir auch einfach mal ein besseres Gefühl daran. Also auch ich mache das regelmäßig, mache auch regelmäßig Leistungsdiagnostik, auch weil ich es einfach schön finde, das nachzuverfolgen, wie ich mich da verbessere oder auch nicht. Aber ich finde es einfach sinnvoll, sowohl zur Verletzungsprävention als auch zur Prävention von einem anderen, was passieren kann, weil ich schon sagte, Sport ist super wichtig und schön, aber kann eben auch mal zu viel werden und das kann man eben durch sowas ganz
vorher anschauen. Ich glaube auch, dass es tatsächlich von der Steuerung ganz gut ist, wenn man das so einmal im Jahr machen lässt und da sich wirklich durchchecken lässt von oben bis unten. Ich selbst habe das Gefühl, ich bin fit, ich kriege aber auch das Feedback, ob ich was falsch mache. Also auch das kann ich damit steuern und das hilft dann wieder dem Trainer, Trainerin, wie auch immer, den ich vielleicht noch nebenbei habe, das Ganze auch viel, viel besser im Griff zu bekommen und so weiter. Jetzt gehen wir mal in einen Bereich rein, in dem wir vorher schon mal so ganz kurz ein bisschen reingetaucht sind, Frauengesundheit und Red S. Warum ist dieses Thema gerade für Frauen im Sport so wichtig, aber noch viel, viel zu wenig bekannt?
Ja, das habe ich ja, also ich hatte es ja eben schon so ein bisschen angesprochen mit der Ernährung, die dann manchmal zu kurz kommt. Also Red S heißt ja relatives Energiedefizit im Sport. Das heißt einfach, dass man im Verhältnis zu dem, was man alles verbrennt beim Sport, nicht genügend Energie aufnimmt. Und das ist gerade im Sport, also früher war das ja die Female Athlete Triad, da war es wirklich nur auf Frauen bezogen. Dann haben wir aber gemerkt, na, es betrifft eigentlich nicht nur Frauen. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen übergegangen, dass man eher vom Red S spricht, um eben auf die Männer mit einzubeziehen. Aber es sind schon immer noch großteils Frauen, die das betrifft. Und das hat einfach einen riesen Symptomkomplex von Verlust der Periode über Stressfrakturen, über Konzentrationsschwierigkeiten, depressive Verstimmungen, also das ist wirklich auch so das Mentale mit dabei. Dann Antriebslosigkeit, Leistungsstagnation oder Leistungseinbruch sogar. Und dann gibt's immer so ein bisschen das Hin und Her, so Übertraining oder ist es jetzt eher Richtung Red S, Übertraining, aber das spielt alles so ein bisschen zusammen. Man kann auch nicht ganz klar sagen, das ist jetzt dieses Symptom oder dieser Blutwert und deswegen hast du jetzt das. Aber wenn man so einen Sport eben ganzheitlich betrachtet, dann kann man da schon ganz gut drauf kommen. Und ja, gerade bei Frauen ist es, glaube ich, häufig auch noch, dass noch so ein bisschen dieser ästhetische Teil dazukommt. Also gerade jetzt mit Social Media, viele gute Seiten das auch hat, aber hat natürlich auch die Seiten, dass man einfach von allen Seiten betrachtet wird. Und bei Frauen geht es einfach häufig irgendwie dann drum, so, was hat die jetzt für eine Figur und nicht, was hat die da gerade eigentlich geleistet, was bei Männern irgendwie viel weniger der Fall ist. Was aber, glaube ich, so eine Grundsatzdiskussion ist, wo man wahrscheinlich einen ganzen Podcast mit füllen könnte. Ich glaube, wichtig ist es, wirklich zuzuhören, jetzt von unserer Seite aus, von der sportmedizinischen Seite aus, hat man da einfach auch oft die Sportlerinnen häufig auch halt noch im jungen Alter, wo dann manchmal auch die Eltern daneben sitzen, was ich dann auch teilweise mache, dass ich die Eltern bitte, mal rauszugehen. Eltern sind ja immer, die wollen ja nur das Beste für ihr Kind da, aber oft spricht sich's halt doch freier, wenn man dann alleine ist. Und da muss man aber natürlich schon so ein bisschen Vertrauen aufbauen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich dann als Frau manchmal auch ein bisschen leichter, wenn man da irgendwie so ein 15-jähriges Mädchen vor sich sitzen hat, dass sie dann vielleicht auch mal erzählt, so, ja, ich oder 16 oder ich hatte jetzt immer noch nicht meine Periode bekommen und ich mache, weiter, ich 8 bin Leistungssport. Und dann mal nachhorchen und sagen, aber eigentlich finde ich das ja ganz praktisch, das kommt ja auch noch dann immer so dieses Jahr, braucht man ja nicht, weil stört ja eigentlich nur. Aber das sind dann eben so Anzeichen, wo man dann wirklich genauer hinschauen muss. Und auch da, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, das ehrliche, offene Ansprechen hilft auch am meisten. Also in der Sportmedizin fragen wir auch jede Frau, ob die Periode regelmäßig ist, wann die Menarche war, damit einem da auch frühzeitig irgendwie auffällt, wenn da irgendwas nicht stimmt. Und dann muss man eben mit dem Sportgynäkologen natürlich zusammenarbeiten.
Ich finde es sehr, sehr faszinierend, wie du es gerade erklärt hast und wie verständlich du es auch erklärt hast. Und ich glaube, dass es auch ganz, ganz ein wichtiger Punkt ist, wie du da vorgehst und auch diese kleinen, feinen Schritte, die du sagst, okay, dann schicken wir mal die Eltern da vielleicht raus oder wir gehen den Weg. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig, weil das ist schon ein Thema, das viel zu wenig gesehen wird. Wir haben tatsächlich auch über ein Cycling-Studio zwei Frauen, die eigentlich ja medial auf Instagram und Co. schon sehr, sehr viel darüber sprechen, auch über dieses Thema, gerade was das Rennradfahren angeht, angefragt. Die hat uns dann aber gesagt, das ist noch nicht so weit, dass man es alles so beschreiben kann. Und deswegen fand ich es jetzt ganz gut, dass du es auch mit angesprochen hast. Jetzt gehen wir mal in einen Bereich rein, Fritzi, wo du selbst gerade vorher dich nur gesagt hast, das hätte ich auch vielleicht mal ein bisschen drauf achten sollen. Regeneration, Realität und Routine. Warum wird Regeneration immer noch unterschätzt, auch wenn Menschen, die sonst, also vor allem bei den Menschen, die sonst alles richtig machen?
Ich glaube, also eine der häufigsten Dinge, die ich auch in der Praxis merke und auch an mir selber merke, ist, dass man denkt, ja, wenn ich einen Tag nicht trainiert habe, dann, das war ja mein Rest-Day, kann ich hier ganz klar sagen, ist so nicht. Jetzt, wie gesagt, bei mir mit den 24-Stunden-Diensten, nach so einem 24-Stunden-Dienst gehe ich nicht nach Hause und denke, ach, bin ich jetzt gut erholt, jetzt kommt die nächste Trainingseinheit. Genauso wenig aber auch nach einem 8-Stunden-Tag. Also was man häufig hat, ist so, ja, also sonntags, da mache ich dann den Long Run und montags, da muss ich weil da habe ich den ganzen Tag Termine und dann muss ich zu dem Kunden und dann meistens fliege ich dann nochmal kurz nach Berlin und abends wieder zurück. Das ist dann, da komme ich eh nicht dazu, Sport zu machen, deswegen ist das mein Rest-Day. Und dann sollen wir so ein bisschen sagen, ist jetzt nicht der ideale Rest-Day. Also es ist eigentlich gar kein Rest-Day, sondern ein Rest-Day ist schon ein Tag, an dem man sich erholt. Deswegen ist so bei diesen Leuten, und das ist einfach sehr häufig, wenn man Vollzeit arbeitet, dass man eben diese stressigen Tage hat. Die hat man und man muss auch nicht an diesen Tagen da trainieren, aber man darf sie auch nicht als Rest-Day zählen. Und das wird extrem unterschätzt. Also gerade jetzt in meiner Marathonvorbereitung habe ich das auch gemerkt, auch so im Vergleich in Anführungsstrichen zu anderen, die sich auch auf den Marathon vorbereitet haben, die jetzt nicht den Job haben, wo man 24-Stunden-Dienst hat und den ganzen Tag entweder 8 Stunden im OP steht oder über die Station rennt oder in der Notaufnahme oder sonst was, sondern irgendwie ein Homeoffice-Job, wo man sicherlich auch arbeitet und viel zu tun hat, aber es ist natürlich körperlich einfach was anderes. Und es zählt nicht nur das Körperliche, natürlich auch das Mentale, aber es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt irgendwie sage, ich sitze 8 Stunden zu Hause am Computer und kann zwischendrin noch eine Stunde Mittagspause machen und gehe dann abends noch eine Runde spazieren, dann ist der Rest-Day vielleicht ganz okay, ist auch nicht ideal, aber kann man vielleicht so lassen. Aber wenn man halt sagt, ich renne 10 Stunden durch die Klinik, vergesse zu essen und dann komme ich nicht obwohl nach Hause. Und das ist, glaube ich, so das, wo man auch individuell einfach schauen muss und dann auch sein Training auch einfach anpassen muss. Also ich hatte das schon häufig. Ich habe schon auch nach den 24-Stunden-Diensten oft meinen Heimweg als Training genommen. Aber es war auch oft genug so, dass dann Intervalltraining auf dem Plan stand. Und ich dachte, das brauche ich gar nicht probieren. Da bin ich nur frustriert, weil ich die Intervalle sicher nicht schaffen werde, obwohl ich weiß, wie sie erholt hinkriegen würde. Und das will mir nicht gut tun und das hat dann natürlich auch nicht den Trainingseffekt, den man sich davon verspricht. Also trabe ich jetzt halt locker nach Hause, dann habe ich auch was gemacht. Fühle ich gut, wenn ich zu Hause bin, kann frühstücken und kann dann schlafen. Genau, und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man Regeneration ist genauso ein Trainingsbaustein wie die Trainingseinheiten. Das wird häufig einfach vergessen. Genauso wie die Ernährung auch ein Baustein ist und alles zusammen funktioniert dann halt. Man kann halt nicht nur sagen, okay, ich ziehe jetzt hier mein Training durch und dann muss das alles funktionieren, sondern die anderen Bausteine sind leider auch sehr wichtig. Das ist leider, aber
sie fallen halt oft unter den Tisch und man kann aber viel rausholen, wenn man sie mit berücksichtigt.
Aber du hast gerade zwei sehr, sehr interessante Dinge beschrieben. Eben jetzt in deinem Fall mit Klinikbetrieb, links, rechts, vor, zurück und das Ganze im Lauftempo die ganze Zeit in der Klinik durch, also vor allem rechts zur Isar, muss man dazu sagen, sind die Wege ja schon sehr, 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 sehr lang. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also ein Tag im Homeoffice ist ja nicht zu vergleichen mit dem Klinikalltag. Und das hast du jetzt gerade wirklich ganz toll beschrieben, weil viele denken ja, ich habe jetzt heute ja nichts gemacht. Also das ist für mich der Rest-Day, aber eigentlich bin ich den ganzen Tag umeinander gelaufen. Ist übrigens auch bei den Leuten so, die fliegen. Die Wege am Flughafen sind ja auch nicht so ganz lang, ganz kurz. Wobei, da gibt es ja das Förderband auch noch.
So, das bräuchte man vielleicht in der Klinik auch.
Ja, das wäre ganz gut. Jetzt hast du vorher schon, das ist die zweite Sache, angesprochen, die mentale Regeneration eine Rolle. Wie erreichst du die denn ganz speziell für dich?
Da muss ich sagen, also da bin ich wahrscheinlich relativ speziell. Habe ich jetzt nämlich in meinen 6 Wochen auf Mallorca, nachdem ich die Umrundung abgebrochen habe, war ich noch eine Zeit lang alleine, bevor dann mein Freund und meine Familie nachkamen zu den eh geplanten Urlaubs, die wir machen wollten. Und was mir aber allermeisten hilft, ist Puzzeln. Klingt jetzt vielleicht lustig, oh, das mache ich, seit ich ein kleines Kind bin, sehr gerne. Und jetzt natürlich zurzeit super selten, wenn ich arbeite, weil das für mich tatsächlich, das ist wie meditieren. Also ich habe auch schon mal so ein bisschen meditiert, aber da muss ich sagen, komme ich irgendwie nicht so ganz, also was heißt, komme ich nicht rein? Wenn ich es mache, dann ist es auch gut und ich merke auch, dass es mir gut tut. Aber so überhaupt mich hinzusetzen und zu machen, das passiert irgendwie nicht so gut. Und das Puzzeln ist für mich, da liegt dann dieses angefangene Puzzeln, da setze ich mir automatisch immer mal wieder hin. Und das ist für mich so ein was, wo ich wirklich stundenlang auch sitzen kann und da komme ich so richtig runter. Also bin ich richtig mental erholt danach. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht für jeden was. Aber ich glaube einfach so, klar, auch im Alltag kleine Auszeiten ist so das Richtige, dass man auch in der Klinik, wenn man jetzt auf Station ist, vielleicht zwischendrin mal 5 Minuten rausgeht in die Sonne, auch wenn es schwierig ist, ich weiß es selber und es ist auch, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ist nicht den Anspruch haben, dass es immer perfekt ist, sowohl bei der Ernährung als auch Regeneration und Training. Perfekt ist einfach schwierig, aber so zwischendrin ab und zu mal kurz durchatmen hilft, glaube ich, schon ganz gut, und sich zwischendrin auch mal kurz hinsetzen, auch wenn man weiß, das nächste To-Do wartet schon, aber ich kann jetzt auch mal 5 Minuten einmal durchatmen und Wasser trinken und ja, das muss jetzt nicht immer gleich die große Meditation oder sowas sein, sondern diese kleinen Teile über den Tag verteilt sind gleich ganz hilfreich, wenn man jetzt nicht gerade Zeit hat und Puzzle machen will.
Fritzi, das ist genau das Schöne, warum ich mir gedacht habe, super, die laden wir ein, das ist genau der richtige Gast, weil es sind nicht so diese Standardantworten aus dem Lehrbuch, sondern es sind halt tatsächlich diese menschlichen Dinge und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ich glaube, jeder hat schon mal als Kind gepuzzelt und so. Das kann tatsächlich sehr beruhigend sein und am Ende ist auch ein Ergebnis da. Das ist ja auch wie im Leistungssport auch, man will ja immer dieses Ergebnis, die beste Zeit. Die bessere Zeit, die bei den Kraftsportlern eher so den Kraftbereich, da habe ich auch ein Ergebnis, nämlich wenn das Bild fertig ist.
Genau.
Was würdest du denn, und das ist eine Frage, die haben wir im Vorfeld auch schon mal kurz besprochen, ob wir die stellen sollen oder ob wir die nicht stellen werden, weil du bist jetzt noch nicht die Älteste. Allerdings wissen wir ja, dass wir sehr, sehr viele Studentinnen und Studenten als Zuhörer auch haben und vor allem auch viele Schüler im Bereich zwischen 16 und 20 Jahren. Was möchtest du den jungen Ärztinnen oder Ärzten, Sportlerinnen oder Sportler mit auf den Weg geben, fachlich sowie auch menschlich?
Fachlich ist, glaube ich, bin ich jetzt mittlerweile ein ganz gutes Beispiel. Also ich war immer so, ich habe eigentlich immer alles durchgezogen. Es musste immer weiter, schnell weitergehen und das Nächste. Und ich habe nach dem Abitur habe ich erstmal einen Bachelor in BWL gemacht. Hat dann aber natürlich, habe dann währenddessen irgendwann, dann habe ich ein Praktikum in dem Krankenhaus in Spanien gemacht, auf der BWLer-Seite im Marketing, und habe dann da so gesagt, ich überlege noch Medizin zu studieren. Da war da zufälligerweise deutscher Arzt, dann hat er mich einfach so mitgeschleppt. Naja, eigentlich, das ist doch irgendwie mehr so die Leidenschaft. Dann habe ich den Medizinertest gemacht und dann habe ich meine Bachelorarbeit Ende September verteidigt und im Oktober Medizin angefangen. Also immer irgendwie durch, Medizin in Regelstudienzeit. Das kann man so machen und das war für mich auch gut so. Es ist aber auch keine Schande, wenn man irgendwie mal eine Pause macht. Und das musste ich erst so ein bisschen lernen, dass ich habe dann direkt nach meinem Examen natürlich auch sofort dann angefangen zu arbeiten. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dann mal, wo ich überhaupt erstmal mir Zeit genommen habe und gesagt habe, jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken, so was ich eigentlich machen, was mir eigentlich Spaß macht und in welche Richtung es gehen soll. Und dann kam halt immer mehr so dieses Sportmedizinische raus, und das ist halt nicht so einfach, weil es eben nicht den Facharzt für Sportmedizin gibt, sondern es ist eben diese Zusatzbezeichnung. Und man muss sich irgendwie entscheiden, so in welche Richtung Facharzt gehe ich, weil irgendwas muss ich ja machen. Und ich habe dann, wie ich ja schon gesagt habe, relativ viel auch gewechselt und bin dann von der Orthopädie in die Sportmedizin, dann wieder zurück in die Orthopädie, in Unfallchirurgie, und habe da auch immer noch, muss ich auch sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, was es jetzt werden soll. Vielleicht wird es auch einfach eher der Allgemeinmediziner, weil das halt so das Ganzheitliche ist, was ich finde, was man braucht für die Betreuung von Sportlern und Sportlerinnen. Ja, aber ab und zu mal so einen Schritt zurücktreten und überlegen, in welche Richtung soll es gehen. Und der Punkt, wo ich jetzt auch bin, dass ich so merke, okay, das genau, was ich machen will, das gibt's so nicht. Also es gibt nicht den Facharzt für Sportmedizin, den ich gerne machen würde, in dem dann alles Internistische, was zum Sportler gehört, alles Orthopädische und die Ernährung und die Regeneration, das gibt's halt nicht. Und deswegen baue ich mir das gerade selber so zusammen, weil ich halt mittlerweile jetzt weiß, okay, das ist halt das, wofür ich brenne, was mir Spaß macht und wo ich auch durch meine eigenen Erfahrungen und ich selber viel Sport mache, weiß, was alles dazugehört und auch immer noch mehr lerne, was hat es dazugehört. Aber sich nicht abschrecken lassen, wenn es diesen vorgefertigten Weg noch nicht gibt, sondern ja, man kann auch seine eigenen Wege gehen. Es ist nicht immer einfach, das weiß ich auch, und es fällt auch mir nicht immer leicht. Und natürlich hat man auch mal Zweifel und fragt sich, hätte ich lieber das einfach durchziehen sollen, dann wäre ich jetzt schon fertig mit dem Facharzt. Aber letztendlich, das, glaube ich, bringt einem jeder Schritt, den man geht, bringt einem irgendwas in eine Richtung. Also ich brauche ein halbes Jahr in der Gastroenterologie. Ich wollte jetzt noch nie Gastroenterologe werden, aber trotzdem bringt mir das was, auch in den Stellen, wo ich danach gearbeitet habe. Also, ah ja, das habe ich da gelernt, das kann ich jetzt hier anwenden. Und ich glaube, einfach so ein bisschen die Augen und Ohren offen halten, was einen interessiert, und dem dann auch nachgehen.
Das sind auf jeden Fall sehr, sehr wertvolle Tipps. Fritz, wir werden danach bei der Bundesärztekammer mal anfragen, ob wir nicht speziell für dich den Facharzt für ganzheitliche Sportmedizin kreieren könnten.
Ist auch der Gelbe für viele andere, die das auch noch gut fänden.
Ich glaube es tatsächlich auch. Und wenn man sich auch die Entwicklung der Sportmedizin anschaut, mit Verlaub gesagt, früher, da rede ich jetzt mal von 20 Jahren vorher, wenn nicht sogar noch weiter zurück, da war die Sportmedizin zwar auch wie jetzt eine Zusatzbezeichnung, das war aber, wie jeder gesagt hat, ja, es war ein Kurs, den ich gemacht habe, um die Zusatzbezeichnung danach zu haben. Jetzt ist es ja schon auch viel, viel, viel mehr. Also die Weiterbildung zum Sportmediziner ist ja wirklich über, glaube ich, 6-8 Wochen zieht sich die mit Prüfung und allem drum und dran. Also es ist ja gar nicht so ohne. wer weiß, ob sich da nicht bald was ergibt in die Richtung. Medizin ist ja auch im Wandel und wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Aber ich glaube, die Tipps, die du auch den jungen Ärztinnen und Ärzten, die jetzt vielleicht überlegen zu studieren und dann eben auch, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Punkt, irgendwann mal zu entscheiden, in welche Richtung will ich denn? Oder wohin soll denn die Reise gehen? Und mal, wer hätte früher gesagt, dass Internist interessant sein könnte? Jetzt war es so, weil man in dem orthopädischen Feld eher so, weil man auch mit Sport zu tun hat, drin ist. Mittlerweile ist das ein sehr, sehr interessantes Feld, muss man sagen, auch gerade eben wegen der Sportmedizin und weil sich da auch immer mehr tut. Es ist nicht mehr nur EKG schreiben und Blut abnehmen, so in der Art. Ja, Fritzi, wir haben auch für dich die Rubrik, da fragen wir doch mal die Kleinen.
Hallo, ich bin Marie, ich bin 6 Jahre, in 3 Wochen habe ich Geburtstag. Ich habe eine Frage, wer kümmert sich um Zukunft, um meine Gesundheit?
Das ist eine gute Frage.
Ja, tatsächlich wir alle zusammen und hoffentlich auch die ganzen jungen Schüler und Studenten, die ich jetzt angesprochen habe, die ich freue mich natürlich, wenn viele den Weg der Medizin einschlagen. Aber auch da, glaube ich, ist das Interdisziplinäre einfach wichtig, dass nicht nur wir Ärzte und Ärztinnen uns um die Kleinen und dann später Großen kümmern, sondern eben auch die Ernährungswissenschaftler, die Sportwissenschaftler, einfach, dass man da viel mehr noch zusammenarbeitet und vor allem auch einfach viel mehr diesen präventiven Aspekt mit reinbringt. Das, bei mir geht es jetzt viel um Sport und Ernährung, aber das hat ja auch sehr viel mit Prävention zu tun und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig und deswegen freue ich mich auch immer in der Sportmedizin, wenn Menschen kommen, bevor es ihnen schlecht geht und sie sagen, hey, mir geht's eigentlich gut und ich will nur, dass es so bleibt und oft genug findet man da dann eben auch irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt noch gar nicht aufgefallen, aber da können wir jetzt schon was tun, damit dann nicht in 20 Jahren dann der Herzinfarkt oder sonst was kommt und ich glaube, das Thema Prävention ist was, wo alle sowohl wir aus der Medizin als auch, wie gesagt, aus den anderen Richtungen, aber natürlich auch ein großer Teil der Politik mithelfen müssen, dass da mehr Augenmerk drauf gelegt wird, auf die Krankenkassen, dass eben solche präventiven Maßnahmen mehr gefördert werden und eben nicht erst, wenn es in Anführungsstrichen zu spät ist. Natürlich kann man bei vielen Krankheitsbildern dann, auch wenn sie eingetreten sind, Gott sei Dank heutzutage viel machen und das ist ja auch super wichtig. Aber noch schöner wäre es ja eigentlich, wenn man vieles davon vermeiden könnte. Und wir wissen ja mittlerweile, dass man sehr viele Krankheiten und Erkrankungen vermeiden könnte, wenn man früher ansetzen würde.
Ja, definitiv. Jetzt hast du gerade was angesprochen mit Präventivvorsorge. Da wollte ich vorher schon mal kurz rein in das Thema. Wir haben tatsächlich ja gehört in der Folge vom Dr. Köhne über die Endoprothetik, dass es selbst da ja auch schon präventive Maßnahmen gibt bei den Knieprothesen, dass es da auch schon eine Vorabreha gibt, was ich auch sehr, sehr interessant finde, weil man tatsächlich da schon in diesen Bereich reingeht, hey, wir gehen vor der OP schon mal in diesen Präventionsansatz. Und wenn es ums Abnehmen geht, wir haben es auch von dem Anästhesisten Jens de Brabander gehört, dass man manchmal auch wirklich dann sagen soll, okay, gut, vielleicht mache ich vorher den Schritt, bevor ich diese große OP, diesen großen Schritt, diesen nächsten Bereich reingehe. Ja, wollte ich jetzt gerade noch mit so einem reinwerfen, weil es tatsächlich sehr, sehr interessant ist, weil auch du das mehr oder weniger mit der Prävention und Vorsorge da eben auch mit ansprichst.
Ja, und das ist natürlich, wie du sagst, sowohl bei den orthopädischen jetzt Operationen und so, da kann man natürlich auch ganz viel vorher tun und viele Sachen wie jetzt ein neues Knie sind ja nichts, was man akut machen muss, sondern da hat man noch ein bisschen Zeit und kann sagen, ich reduziere vielleicht noch ein bisschen Gewicht oder hör auf zu rauchen, das ist gut für die Wundheilung, für die Knochenheilung, für alles. Solche Sachen und eben auch von der internistischen Seite, wenn man jetzt über zu hohes Cholesterin und so weiter spricht, was dann natürlich noch weiter ist und was man nicht merkt, das Knie, es tut wenigstens weh irgendwann. Aber das Obercholesterin, was dann eben die Plaques bildet, das merkt man nicht. Und genau, da kann man in allen Richtungen, kann man präventiv einfach wahnsinnig viel machen. Und ja, das Gewicht reduzieren noch bevor das Knie wehtut, ist natürlich noch besser. Dann muss man es vielleicht gar nicht nur für die OP machen. Aber es gibt super viele Bereiche, wo man einfach vorher schon, bevor, wie gesagt, wenn es einem eigentlich gut geht, dann ist es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zum Sportmediziner zu gehen und zu schauen, dass es langfristig so bleibt.
Fritzi, jetzt bin ich total gespannt. Wir haben ja immer unsere Abschlussfrage. Und jetzt hast du ja schon wirklich viele Häuser gesehen, auch viele Eindrücke mitgenommen, wie du die dann beantworten wirst.
Zwischen Visite und Vision. Das Fachliche darf gehen, das Persönliche darf bleiben. Was war Ihr schönster Moment im Klinik- oder Praxisalltag?
Das ist gar nicht so einfach, weil man hat tatsächlich wirklich sehr viele schöne Momente. Also spontan würde ich wahrscheinlich sagen, ich hatte mal eine schwangere Patientin, die wegen ihrem Bauch die letzte Treppenstufe versehen hat und runtergefallen ist und umgeknickt ist. Und dann haben wir da halt viel überlegt und halt kein Röntgen. Also sie hatte das Sprunggelenk, tat ihr dann weh und haben dann ganz viel gemacht und viel geredet und so. Und die war dann so süß, als sie gegangen ist, hat sie da gesagt, ja, also leider wird es ein Junge, wenn es ein Mädchen mehr hätte, ich es Fritzi genannt. Und dann dachte ich mir, das war wirklich sehr schön, weil Fritzi ist jetzt auch nicht der Name, der häufigste ist und wahrscheinlich auch nicht jedem gefällt, aber das fand ich super süß. Aber sonst gibt's auch wirklich fast täglich eigentlich schöne Momente, einfach dankbare Patienten. Noch ein Moment, der mir auch, glaube ich, für immer in Erinnerung bleiben wird, ist der kleine Niki, der war 2,5, glaube ich, als ich ihn in der Notaufnahme hatte, der sich das Radiusköpfchen luxiert hatte, was ja ab und zu passiert bei den Kleinen. Und der kam und hat den Arm halt gar nicht bewegt und der war so süß und schon so irgendwie so clever. Also ja, habe ich gefragt, muss wehtun. Er hat genau hingezeigt und da war ich schon so fasziniert von dem süßen kleinen Jungen. Und dann ja, ist das ja ein relativ einfaches Manöver, das wieder hinzukriegen. Und sobald das drin war, hat er halt den Papierflieger, den ich ihm hingehalten habe, wieder mit der Hand genommen. Und ja, da hat man echt so ein bisschen das Gefühl, man hat jetzt gezaubert und der Kleine war glücklich und die Mama war glücklich und sind alle glücklich. Aber das hat man, finde ich, sehr häufig, also gerade auch so in der Notaufnahme hat man das sehr häufig, diese Patienten, die kommen, was man ja oft oder viele, glaube ich, vergessen, dass für uns ist das so unser Alltag, aber für den Patienten das ist das ja eine Ausnahmesituation, die sind nicht jeden Tag in der Notaufnahme und die sind da, haben Angst oder sind eingespannt, haben Schmerzen und wenn man denen dann häufig auch relativ schnell helfen kann und da ist einfach die Dankbarkeit und die gehen dann glücklich wieder nach Hause, das ist natürlich das Schöne an dem Beruf.
Fritz, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir danach eine Petition kriegen, dass du bitte in Zukunft in der Notaufnahme tätig bist und nicht überlegst, irgendwie Internistin zu werden oder so, weil die Eltern total happy sind. Und wenn ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern beschreibe, dieses Strahlen von Fritzi, wie sie das erzählt, dann kann ich mir das nur zu gut vorstellen, wie das dann bei der Untersuchung, bei der Behandlung war. Das ist tatsächlich ein Geschenk für jeden Patienten, glaube ich, dich da zu haben in der Orthopädie, in der Leistungsdiagnostik, in dem gesamten Feld. Fritzi, ich bin dir sehr, sehr, sehr dankbar, dass du, es ist Gott sei Dank ja kein Jetlag gewesen, aber direkt gesagt hast, zack, ich lande da, ich komme, wir machen das gleich dann am Montag in der Früh, die Folge, dass du heute Gast bei uns warst, dass du den Startschuss gegeben hast. Sag vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, für deine Expertise, für deine Erfahrung, sowohl medizinisch, menschlich, aber einfach du. Dass du einfach du warst heute bei der Folge, was ich finde, was immer sehr, sehr viel ausmacht. Vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es super schön, hat sehr viel Spaß gemacht und hoffe, dass ich jetzt ein paar Menschen für den Sport und die Ernährung und auch für das sportmedizinische Durchchecken lassen begeistern konnte.
Was für ein ehrliches, inspirierendes Gespräch. Herzlichen Dank, Fritzi, für deinen offenen Blick auf die Sportmedizin, deine klaren Worte zur ärztlichen Verantwortung und dafür, dass du mit so viel Leidenschaft und Kompetenz zeigst, wie Medizin auch außerhalb der Klinik aussehen kann. Ob auf dem Rennrad, im weißen Kittel oder online mit deiner Community. Du machst Mut, Gesundheit ganzheitlich zu denken. Für alle, die heute zugehört haben, danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt ihn weiter oder schreibt uns euer Feedback. Wir freuen uns auf eure Stimme und auf die nächste Etappe irgendwo zwischen Visite und Vision. Bleibt gesund und sportlich, euer Mr. F.
Das war Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision, wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal. Oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.